Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom Medhoch-II-Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser 80. Folge des Demenz-Podcasts geht es darum, wie andere Länder sich für die Zukunft der Pflege aufstellen. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Die Diagnose Demenz verändert schlagartig das ganze Leben. Organisatorische Hürden und Probleme, die im Krankheitsverlauf auftreten, gepaart mit neuen, ungeahnten Situationen, erschweren den Alltag von Betroffenen und ihren Angehörigen. Plötzlich muss der Alltag umgestaltet und neue Herausforderungen bewältigt werden, denn alles ist anders. In ihrem Film »Alles anders – Wie leben mit Demenz?« widmet sich Sophie Rosentreter vielen Fragen, die Angehörige in diesem neuen Alltag beschäftigen. Im Gespräch mit Expertinnen und Experten werden Ideen und Perspektiven für ein Leben mit demenzieller Veränderung vorgestellt, die ermutigen, Hoffnung schenken und über den Alltag mit Demenz aufklären. Der Fokus liegt dabei nicht darauf, die neue Situation kontrollieren zu wollen, sondern Mitgefühl, Trost, Kreativität und Verständnis zu schaffen. Außerdem werden Ansätze und Handlungswerkzeuge vorgestellt, die es erlauben, flexibler im Pflegealltag reagieren zu können. Der Film gibt dabei Hilfestellungen für Freunde, Lebenspartner und Kinder der Betroffenen, aber auch für professionell Pflegende. Erfahren Sie mehr unter www.medhoch2-verlag.de/alles-anders.
In der letzten Sendung ging es um die Zukunft der Pflege in Deutschland. In dieser Folge wollen wir zum einen schauen, was wir von anderen Ländern lernen können, zum anderen ein bisschen Fernweh stillen. Wir sind in den Niederlanden, wo mit Hilfe von Theater Veränderungsprozesse in der Pflege begleitet werden, im dänischen Seeland, ein paar Kilometer vom Meer entfernt, wo in einem kleinen Ort ein Zuhause für Menschen mit Demenz geschaffen wurde, dessen Konzept Mitgefühl heißt, und im österreichischen Burgenland, wo sich pflegende Angehörige sozialversicherungspflichtig anstellen lassen können. Ich habe versucht, Ideen und bewährte Konzepte zu finden, die für uns in Deutschland Vorbild sein können. In der letzten Folge hat Professor Dr. Thomas Klee von regionalen Pflegekompetenzzentren gesprochen, in denen alle wichtigen Angebote der Pflege in der Region gebündelt werden. In dieser Folge will ich hier anknüpfen, und zwar mit den Community Health Nurses, abgekürzt CHN, die in skandinavischen Ländern und auch in Großbritannien ganz etabliert sind. Eine der Pionierinnen in Deutschland ist Marie-Christine Petrasch. Sie hat ihren Master in Community Health Nursing gemacht, baut an einer Berliner Klinik als CHN einen eigenen Bereich auf und, als wäre das nichts, promoviert auch noch berufsbegleitend. In Deutschland muss sie ihr Berufsbild erklären. In Skandinavien oder in angloamerikanischen Ländern ist es selbstverständlicher und zentraler Teil der Primärversorgung.
Dort ist es tatsächlich auch so, dass wenn ich ein Gesundheitsproblem habe, gehe ich in der Regel zu gewissen Zentren, wo halt vor allem Pflegefachpersonen, Community Health Nurses unter anderem auch arbeiten und dort eine Ersteinschätzung erfolgt und auch geguckt wird, inwiefern kann die Versorgung tatsächlich auch so gestaltet werden, ohne vielleicht einen Arzt zu brauchen, wenn es natürlich an den Punkt kommt, dass man einen Arzt benötigt, dass der dann auch mit hinzugezogen wird in die Versorgung. Also die sind wesentlich autonomer und können auch wesentlich mehr entscheiden und sind tatsächlich in vielen Gesundheitssystemen die erste Ansprechperson rund ums Thema Gesundheit. Da geht es auch darum, zum Beispiel niederschwelligere Angebote zu machen. Wir kennen es auch so aus den skandinavischen Ländern mit den Gesundheitskiosken, wo man tatsächlich auch als Bevölkerung oder als normaler Bürger hingehen kann, mit Fragen tatsächlich dort auch aufgenommen wird. Zum Beispiel, man hat einen Arztbrief bekommen, man versteht es nicht oder hat Symptome und kann die nicht richtig einordnen, um dann tatsächlich einen niederschwelligen Zugang in die Gesundheitsversorgung zu bekommen.
In den letzten 20 Jahren ist einiges in dem Berufsfeld Pflege passiert, auch bei den Bezeichnungen. Das ging von der Krankenschwester über die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pfleger bis hin zur Pflegefachkraft, wie es heute heißt. Und jetzt gibt es noch die Community Health Nurses.
Wir haben eine eigene Wissenschaft, wir haben eigene ethische Standards, eine eigene Philosophie und dieses, ja, was man früher auch hatte, dieses klassische Bild von der Schwester, teilweise nicht mehr dem entspricht, was es heutzutage auch ist. Also gerade wenn es auch darum geht, eigenverantwortlich zu arbeiten, selber zu entscheiden. Oder das, was mir manchmal auch so auffällt, wir haben, glaube ich, auch so ein bisschen vergessen, was Pflege eigentlich kann. Also die ältere Generation weiß das, denke ich, schon. Und die haben ja auch noch ein sehr klares Bild von damals und was Pflege auch alles geleistet und getan hat. Und auch dieser ganzheitliche Blick, also wirklich auch das Verständnis von, was heißt diese Erkrankung für den Menschen, was heißt das für sein Umfeld, was heißt das für sein weiteres Leben, das tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und dass jetzt wieder auch darum geht, das wirklich voranzubringen und auch aufzuzeigen, was kann Pflege und was ist Pflege.
Oftmals kommt die Frage, warum es Sinn macht, den Beruf zu akademisieren. Das Gesundheitswesen ist ja durchaus ein Dschungel, in dem man sich zurechtfinden muss. Da kann es durchaus hilfreich sein, hier gut informierte und geschulte Begleiterinnen und Lotsen zu haben.
Dass auch wirklich Sinn macht, jemanden zu haben, der auf Masterniveau tatsächlich auch qualifiziert ist, um gerade neue Versorgungswege auch voranzustoßen, Bedarfe aufzudecken und auch zu schauen, wie kann man die tatsächlich auch umsetzen. Und das Besondere gerade an diesen Rollen auf Masterniveau ist, dass wir nicht nur im klinischen Bereich tatsächlich mehr Handlungskompetenzen erworben haben, also sei es jetzt, dass wir wissen, wie wir die Lunge abhorchen oder wie man auch den Bauch abtastet, zu erkennen, wann ist etwas tatsächlich pathologisch, wann ist es nicht, wann muss ich einen Arzt dazu holen, sondern auch nochmal Kompetenzen im Bereich der Wissenschaft. Und das ist manchmal etwas, was man jetzt, wenn man jetzt ja auf individueller Ebene mit uns zusammenarbeitet, nicht direkt sieht, sondern das, was wirklich auch noch im Hintergrund passiert. Also ich mache es mal an einem Beispiel fest. Angenommen, ich habe viele Patienten, die eine COPD haben. Ich habe vielleicht auch in der näheren Umgebung keinen Pneumologen, also keinen Lungenarzt, dass man dann tatsächlich schaut, okay, woran kann es denn erstmal liegen, dass wir hier so viele Menschen haben, die eine COPD haben? Was sind vor allem auslösende Faktoren? Was sind Faktoren, die begünstigen können, dass diese Menschen aber so lange wie möglich zu Hause leben können? Was sagt denn die Wissenschaft? Was sagen denn Studien? Diese tatsächlich auch einordnen zu können, das ist auch sehr wichtig.
Klingt gut. Und auch im Koalitionsvertrag von 2025 wird das neue Berufsbild aufgegriffen. Aber es wird dauern, denn die Aufgabenverteilung und die Sektorengrenzen im deutschen Gesundheitswesen scheinen zementiert. Das System ist sehr ärztezentriert.
Das ist sehr darauf ausgerichtet, dass ich erstmal zum Arzt muss, um eine gewisse Leistung zu erhalten. Oder eine gewisse Versorgung tatsächlich auch zu erhalten.
Also die Rollen sind sehr starr und das macht es für Community Health Nurses nicht leicht, sicher handeln zu können. Im Moment gibt es noch kein Berufsrecht und damit auch kein Leistungsrecht. Die Übertragung von heilkundlichen Tätigkeiten auf Pflegeberufe lässt auf sich warten. Somit braucht es eigentlich eine Strukturreform. Wenn wir also Community Health Nurses etablieren wollen, bedarf es einer Veränderung im System. Da wäre vielleicht Playback-Theater eine Idee. Damit arbeitet die Schauspielerin und Regisseurin Pauline Hagmar aus Amsterdam. Sie begleitet damit Veränderungsprozesse in der Pflege.
The big change is that we have to think as a group and that we are part of a community instead of this individual thinking.
Die große Veränderung besteht darin, dass wir als Gruppe denken müssen und Teil einer Gemeinschaft sind, statt dieses individuelle Denken. Und das ist jetzt in dieser gesamten Transformation des Gesundheitswesens sehr deutlich, dass wir immer noch so denken, ja, meine Mutter braucht das und mein Vater braucht das. Aber Du bist Teil einer Gemeinschaft, wenn deine Eltern in einem Pflegeheim leben. Und es ist nicht unbedingt so, dass du nur deiner Mutter oder deinem Vater hilfst, sondern vielleicht kannst du auch eine Bedeutung darin sehen, Nachbarn, die dort leben, zu unterstützen. Es geht eher darum, Verantwortung für das Ganze zu übernehmen, statt nur um deine eigenen Angelegenheiten oder deinen Haushalt oder deine Familie.
Feeling responsible for the whole. Instead of taking care only of your own business, household or family.
Das Pflegesystem in den Niederlanden kämpft mit ähnlichen Herausforderungen wie wir in Deutschland. Kurz gefasst, es gibt zu wenig Pflegekräfte für zu viele Menschen mit Pflegebedarf und das wird sich mit dem demografischen Wandel immer weiter verschärfen. Und Pflegeheime sind teuer.
On the other part, the real development is that we all want to stay independent longer. So the goal is to keep people longer at home.
Außerdem wollen Menschen so lange wie möglich eigenständig bleiben. Das Ziel ist also, dass sie länger zu Hause bleiben können, wenn sie älter werden, unterstützt von ambulanten Diensten. Das bedeutet aber auch, dass Menschen klarer formulieren müssen, was sie wollen oder brauchen. Vielleicht brauchen sie weniger als gedacht, damit sie eigenständig bleiben können. Dann kommt der Fall, dass sie doch in ein Pflegeheim müssen. Und dort wird alles für sie erledigt. Das war in den letzten Jahren immer so. Aber zum Beispiel jemand, der gerade erst am Anfang einer Demenz ist, kann vieles selbst tun und er oder sie braucht nur ab und zu Unterstützung durch eine Pflegekraft.
And then that he or she only needs once in a while some support of a healthcare worker.
Früher wurde im Pflegeheim alles übernommen. Die Angehörigen mussten nichts tun. Das ändert sich gerade massiv. Pauline erklärt einen neuen Fünf-Schritte-Plan. Erster Schritt: In einem Gespräch mit der Familie und dem Patienten oder der Patientin wird besprochen, was er oder sie noch selbst tun kann oder noch lernen kann.
And then what can be supported by digital or other tools?
Der zweite Schritt: Was kann durch digitale oder andere Hilfsmittel unterstützt werden? Das geht von der Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe zum Tablet, mit dem ein Videoanruf mit der Pflegefachkraft geführt werden kann. Der dritte Schritt ist: Wie können andere Personen aus dem Netzwerk der Person unterstützen? Gibt es einen Nachbarn oder eine Nichte, der oder die helfen kann? Dann der vierte Schritt. Was kann in der Gemeinschaft getan werden? Gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass dein Vater Teil eines Fußballclubs bleibt oder wird? Dafür braucht es eine Zusammenarbeit mit diesem Fußballclub. Oder wenn deine Mutter noch gerne in einen Chor geht, soll sie dort bleiben, wo sie war. Und der Chor organisiert ein Taxi oder jemanden, der deine Mutter abholt. Und so weiter. Also es geht darum, was die Gemeinschaft tun kann. Und der allerletzte Schritt ist das, was ich als Pflegekraft oder als Pflegeheim tun kann. Also die sind jetzt am Ende der Schritte und vorher waren sie die Ersten, die alles übernahmen. Und das ist für Pflegekräfte sehr schwer, weil sie sagen, ich habe diesen Job angefangen, weil ich pflegen will. Und jetzt müssen zuerst alle anderen pflegen. Was bedeutet das für meinen Job?
Everybody else has to take care and then at the end there are some little things which I still can do. What is that? What does that mean for my job?
Und das ist eine Herausforderung, sowohl für die Pflegefachkräfte als auch für die Angehörigen.
For the professionals it's they really have to learn that they not longer are responsible for everything and always.
Die Fachleute müssen lernen, dass sie nicht immer da sein müssen und dass die Verantwortung mit der Familie geteilt wird. Und das ist manchmal schwierig für sie, weil die Vorschriften und Abläufe der letzten 20 Jahre nicht mehr gelten. Jetzt dürfen sie loslassen, aber sie wissen nicht genau, was dann kommt. Die Angehörigen wiederum sagen manchmal, das ist doch lächerlich, wir bezahlen dafür, also musst du uns das geben. Aber ja, so ist es nicht mehr. Also niemand kann sich mehr auf die alten Rollen zurückziehen.
There are also family members who say, yeah, but this is ridiculous. We pay for this, so you have to give us this. But yeah, it's not like that anymore. So that's only when people really get into touch with the concrete situation that they find out that the healthcare world has changed and that they have to change as well.
Wie unterstützt nun Playback-Theater in diesem schwierigen Veränderungsprozess? Kurz zu Playback-Theater, das ist ein interaktives Theater, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer persönliche Erfahrungen reingeben und dann zusehen, wie diese auf der Bühne umgesetzt werden.
The healthcare organization is making the booking because they try to find all kinds of methods to have this dialogue.
Wir werden von den Einrichtungen gebucht. Im Publikum sitzen die Pflegekräfte, die Familien und die Ehrenamtlichen. Und dann moderiere ich diesen Dialog darüber, was es bedeutet, zusammenzuarbeiten. Ich frage die Menschen im Publikum nach ihren Erfahrungen, nach ihren Geschichten. Und dann machen wir auf der Bühne Theater daraus. Also das, was erzählt wurde, wird von Schauspielerinnen und Schauspielern und einer Musikerin oder einem Musiker gespielt. Die Geschichte ist also nicht mehr in jemandes Kopf, sondern sichtbar für die anderen. Und dann können sich die Leute verbunden fühlen.
So the story isn't anymore in somebody's head, but it's seen by the others and then people can connect to it. So when somebody tells, for example, well, I till the moment that my mom.
Also wenn eine Dame zum Beispiel erzählt, dass sie bis zu dem Moment, in dem ihre Mutter ins Pflegeheim kam, sie ihr immer beim Haaremachen geholfen hat. Sie sagt, einmal in der Woche hatten wir diese Momente, in denen wir zusammen waren und ich habe ihr die Haare gewaschen und die Locken gelegt. Und jetzt im Pflegeheim wurde mir gesagt, dass ich das nicht mehr tun darf. Aber ich vermisse diese Momente. Also ich freue mich sehr, dass dieser Wandel stattfindet und ich helfe wieder mit, hin und wieder. Also das ist ein kleines Beispiel. Und dann spielen wir das und dann sehen die Menschen im Publikum, zum Beispiel Schauspielerinnen und Schauspieler, die sehr einfühlsam eine ältere Dame betreuen. Und dann verstehen sie das, dass es um ein Netzwerk geht, dass das Wohlbefinden der Seniorinnen und Senioren unterstützt. Theater ist ein sehr gutes Werkzeug, um die Menschen auch fühlen zu lassen, was vor sich geht.
Let people also feel what is going on. If we play really also this painful part.
Wenn wir die wirklich schmerzhaften Teile spielen, zum Beispiel mit ganzem Herzen war ich eine Pflegekraft und das ist, was ich in dieser Transition verliere. Dann gibt es natürlich viel Anerkennung.
Then there's of course a lot of recognition, and also they say.
Und dann stellen wir auch die Frage, wer kümmert sich noch? Kannst du die Qualität deiner Arbeit in eine andere Form bringen? Und dann können wir zum Beispiel eine Szene gestalten, in der eine Pflegerin mit Familie oder Freiwilligen einen Dialog führt oder Handlungsempfehlungen im Sinne der Patientin oder des Patienten gibt.
A caretaker has a dialogue with a family.
Und dann zeigt sich, wie wichtig die Expertise der Pflegekraft weiterhin ist.
The nurse or the caretaker is still taking care, but in a different way.
Und diese Expertise wird bei der anspruchsvollen Pflege von Menschen mit Demenz sehr gebraucht. Das können wir in dem wirklich beeindruckenden und berührenden Dokumentarfilm Mitgefühl von Louise Detlefsen sehen, der den Alltag im Pflegeheim Dommersminde in Dänemark begleitet. Hier ein kurzer Ausschnitt, der Einzug eines Ehepaares.
Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Darauf sollten wir anstoßen.
Prost.
Prost auf Wiebeke und Torkild.
Wiebeke und Torkild.
Prost.
Prost alle zusammen.
Prost.
Dann
ja?
Aber
meinst du die schönen Blumen?
Ja.
Es stört meinen Vater, dass meine Mutter nicht ordentlich essen kann. Manchmal wird er wütend. Ja, das habe ich gelesen. Ja. So viel versteht er noch, dass er seine Frau verloren hat. Ja.
Ja.
Seit einem halben Jahr geht es ihr immer schlechter.
Ja.
Ich wusste das seit einigen Monaten, aber ich wollte die beiden nicht in ein Heim geben, wo man sie mit Gift vollpumpt.
Genau.
Ja. Laut unserer Statistik liegen wir im Schnitt unter einem Medikament pro Tag.
Das ist gut.
Das ist ziemlich niedrig. Der normale Durchschnitt liegt bei 10.
Ja.
Wir werden nicht zu viele Medikamente verabreichen. Das tun wir nie. Wir geben keine Beruhigungsmittel und keine Antidepressiva.
Ab und zu Paracetamol.
Ja, richtig, Paracetamol. Das ist das Einzige.
Und jede Menge Kuchen.
Jede Menge was?
Kuchen.
Kuchen.
Mai Biere Elbi arbeitet seit ihrem 17. Lebensjahr als Pflegekraft und war unzufrieden mit dem System. Und ihr Vater hatte eine Demenz und wurde in seinem Heim allein in seinem Zimmer gelassen, nicht mit seinem Namen angesprochen, ihm wurde nicht beim Essen geholfen, obwohl er nicht mehr wusste, wie man isst. Sie denkt, dass er nach 5 Monaten an schwerer Vernachlässigung gestorben ist. Beides war für sie Anstoß, eine alte Tischlerei zu kaufen und zu einem Pflegeheim umzubauen. So entstand 2016 mit Damasminde in einer dänischen Kleinstadt, ca. 50 Kilometer von Kopenhagen entfernt, eine Pflegeeinrichtung, die sie sich für ihren Vater gewünscht hätte. Das Pflegekonzept? Mitgefühl.
It actually means that compassion was forgotten.
Mitgefühl als Konzept. Da steckt der Gedanke dahinter, dass es im Gesundheitssystem ein vergessenes Thema war. Es wurde in Philosophie und Theorie über Pflege beschrieben, aber im täglichen Arbeiten als Pflegekraft nie wirklich genutzt. Ich glaube einfach, dass es so etwas wie Medizin ist, wie Medikamente. Und das sehe ich jeden Tag.
Ich kann Ihnen wirklich sehr raten, den Film Mitgefühl zu schauen. Nähere Angaben dazu finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Dann können Sie die Räume und den Umgang miteinander sehr direkt erleben. Hier schon mal eine kleine Beschreibung, wie es dort aussieht und zugeht.
It's a home.
Es ist ein Zuhause. Es ist sehr vertraut. Es ist ein kleines Zuhause für 12 Personen, die dort leben. Und alle haben eine schwere Demenz. Und wenn du das Zuhause betrittst, fühlst du dich willkommen in einer sehr ruhigen Atmosphäre, in einer warmen Atmosphäre. Nichts erinnert an ein Heim, alles an ein Zuhause. Die Möbel, der Geruch von frisch gebackenem Brot und Kuchen, normale Lampen. Wenn du das Haus betrittst, fühlst du dich von all dem empfangen.
So when you enter the house, you feel received by all that. Mainly it's because I think that old people deserve to live in a normal home.
Das machen wir erstens so, weil alle Menschen mit Demenz das Recht haben, in einem Zuhause zu leben, auch wenn sie krank sind. Und zweitens, wenn man eine Demenz hat, muss man wirklich mit den Sinnen stimuliert werden. Also die Schaffung einer sensorisch reichen Umgebung ist sehr wichtig. Und das Dritte ist, dass Menschen mit Demenz sich oft fühlen, als würden sie von der Gesellschaft abgelehnt, stigmatisiert. Leute denken, dass sie nicht normal seien und schwer mit ihnen zu sprechen sei, und so behandeln sie sie auch. Wenn man aber um sie herum eine normale Umgebung schafft, fühlen sie sich wie normale, menschliche Wesen. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie anfangen, normaler zu handeln. Also, der beste Weg ist einfach, ein Zuhause zu schaffen, aber auch sehr genau zu überlegen, wie man dieses Zuhause gestaltet. Mit frischen Blumen, Farben, echten Kunstwerken an den Wänden, vertrauten Gerüchen, einer angenehmen Temperatur. Und man muss die Räume akustisch regulieren.
You have to regulate the rooms so acoustically.
In Damasminde haben die 12 Bewohner und Bewohnerinnen eigene Zimmer. Der Großteil des Lebens findet aber in Gemeinschaft im Wohnzimmer statt. Die Tage folgen einem ähnlichen Rhythmus. Die Bewohner und Bewohnerinnen wachen früh auf, machen sich, wenn nötig, mit Hilfe der Mitarbeiterinnen fertig und treffen sich dann im Wohnzimmer, dem großen Gemeinschaftsbereich.
Wir haben ein Frühstück für sie vorbereitet. Wir haben Servietten mit vielen Farben gefaltet, wir haben Kerzen auf den Tischen und sie setzen sich hin und wir servieren ihnen. Sie fühlen sich so, als ob sie bedient werden, also etwa so wie in einem Hotel, wenn man morgens hereinkommt. Und dann fühlen sie sofort, dass dies ein Ort ist, an dem es etwas bedeutet, dass ich jetzt hier sitze. Vielleicht schauen sie zur Seite und sehen eine Person, eine andere Bewohnerin oder einen anderen Bewohner, der neben ihnen sitzt und isst. Und sie wissen, wir sind hier zusammen und das ist eine Gemeinschaft. Sie müssen dieses Gefühl jeden Morgen haben, dass sie sich sicher, geborgen und von uns umsorgt fühlen. Und gleichzeitig das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft, einer Familie zu sein. Und dann sitzen sie einfach da und essen. Oder wir helfen ihnen beim Essen.
Oftmals werden die Bewohnerinnen und Bewohner schnell müde, machen vielleicht ein Nickerchen oder hören zu, wenn etwas aus der Zeitung oder einem Buch vorgelesen wird. Zweimal am Tag gehen alle zusammen in den Garten. Im Frühling und Sommer bleiben sie auch lange draußen. Es wird musiziert und es wird lecker gemeinsam gegessen. Und wenn im Königshaus ein Geburtstag gefeiert wird, dann wird auch mal, wenn gewünscht, mit einem Sekt angestoßen. In Damasminde gibt es bisher keinen Bewohner, keine Bewohnerin, der oder die dehydriert oder unterernährt war. Eigentlich weltweit ein großes Problem in Pflegeeinrichtungen. Zugleich arbeiten nur 2 Mitarbeiterinnen in einer Schicht. Wie kann das funktionieren?
Everything that works in Damasminde is because of our presence.
Alles in Damasminde basiert auf unserer Präsenz. Es liegt daran, dass wir die ganze Zeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern im Wohnzimmer sind. Das tägliche Leben findet gemeinsam in diesem Raum statt. Und das bedeutet, dass das Personal die ganze Zeit in diesem Raum ist. Wenn du als Pflegekraft immer bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bist, kannst du immer sehen, ob jemand etwas zu trinken braucht oder ob du jemandem beim Trinken helfen musst. Weil wir um sie herum sind, weil wir mit ihnen zusammensitzen und essen, essen wir auch dasselbe Essen wie sie. Wir sind zusammen und wir helfen ihnen, während wir selbst essen. Das macht uns einfach aufmerksamer. Wir versuchen ihnen einfach das zu geben, was sie brauchen. Und sie brauchen tatsächlich viel.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen dieses Konzept unterstützen, das nicht wirklich in die erlernten Abläufe in der Pflege passt.
Es ist ein kultureller Wandel. Es geht darum, ihnen zu vermitteln, dass es um Präsenz geht. Wir haben zum Beispiel keine Besprechung und wir haben kein Büro, aus dem wir rausgehen, um die Arbeit zu erledigen. Wir haben nur dieses Wohnzimmer. Wir versuchen, den neuen Mitarbeitenden beizubringen, dass dies die Art der Arbeit ist. Wenn du dich triffst, triffst du dich hier im Wohnzimmer und du bleibst hier. Natürlich können sie auch mal in einen anderen Raum etwas bereden, aber das Grundprinzip ist, du bist in dieser Beziehung mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und sie bedeuten uns etwas und wir bedeuten ihnen viel. Es geht natürlich dabei auch immer darum, die Werte und Prinzipien der pflegerischen Arbeit aufrechtzuerhalten.
Keeping up the values and the principles of the work, of course.
Wie schon in dem Filmausschnitt gehört, Medikamente werden in Damasminde kaum gegeben. Vielleicht eines, im Gegensatz zu durchschnittlich 8 in Dänemark. Antipsychotika, wir haben eine Sendung dazu gemacht, Sie finden sie in den Links unter der Sendung, werden gar nicht verabreicht.
It's the strong belief that we can do so much other non-pharmacological way.
Es ist ein starker Glaube daran, dass wir so viel auf nicht-medikamentösem Weg tun können, anstatt mit Medikamenten. Denn sie sind keine psychiatrischen Patientinnen und Patienten. Sie haben Demenz. Wir haben vor 10 Jahren damit begonnen, die Medikamente zu reduzieren. Und das Einzige, was wir von Anfang an gesehen haben, war, dass es ihnen besser ging. Ihr Wohlbefinden hat sich stark verbessert. Sie essen mehr, gehen mehr herum, haben ein besseres Gleichgewicht, weniger Schwindel, sprechen mehr und sind wacher. Und wenn du das als Pflegekraft oder auch Familie siehst, dann gibt es so etwas wie eine positive Spirale. So fühlt sich das an. Wenn du diese positive Spirale im Haus spürst, aufgrund der Reduktion der Medikamente, weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Natürlich, im Laufe der Jahre sind wir immer mehr zu Expertinnen darin geworden. Am Anfang war es einfach nur eine Vision und es hat sich sehr gut entwickelt.
From the beginning it was just like a vision, but it came out very well.
Es ließe sich noch so viel über Damasminde sagen, etwa über die Zusammenarbeit der Pflegerinnen mit dem Arzt auf Augenhöhe oder über die Zeit, die die Pflegerinnen sich nehmen, wenn das Leben einer Bewohnerin zu Ende geht. Das Konzept ist sehr erfolgreich. In den nächsten beiden Jahren wird Mai 3 weitere kleine Einrichtungen, 3 weitere Zuhause für Menschen mit Demenz in derselben Region eröffnen.
It's so important for me to say that it is actually possible to build small houses.
Es ist mir so wichtig, das zu sagen, dass die Entwicklerinnen und Entwickler, die Politikerinnen und Politiker und so weiter verstehen, dass es tatsächlich möglich ist, ein Pflegeheim so zu betreiben, wie wir es tun. Wir platzieren kleine Häuser nebeneinander, aber sie sind nicht verbunden, sondern immer noch individuelle Häuser. Das ist vielleicht eine Idee für jemanden.
That's an idea, maybe, for someone.
Übrigens ist Damersminde kein Heim für Reiche. Es kostet nicht mehr als staatliche Einrichtungen. Um die Finanzierung von Pflege geht es auch in unserem letzten Leuchtturmprojekt. Ich habe schon mit vielen pflegenden Angehörigen gesprochen. Die meisten, die noch berufstätig sind, eint eines. Die Doppelbelastung zerreißt sie auf Dauer. Wir machen jetzt einen Abstecher in das österreichische Burgenland, das sozialpolitisch ein echter Vorreiter ist. Denn dort können pflegende Angehörige sozialversicherungspflichtig angestellt werden. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester Tamara Hatschwasiri ist schon seit fast 30 Jahren in der Pflege tätig. Sie arbeitet seit einigen Jahren als Pflege- und Sozialberaterin beim Pflegeservice Burgenland GmbH, bei dem die Angehörigen angestellt werden. Dass diese Anstellung möglich ist, war ein politischer Wunsch.
Das wollte unser Landeshauptmann, der Herr Hans-Peter Doskozil. Es gab da verschiedene Umfragen und die Bevölkerung hat eben sehr häufig gesagt, dass sie gerne zu Hause betreut werden möchten. Und so war das dann ein weiterer Schritt, dass sie ein weiteres Angebot erstellt haben, dass eben die Burgenländer so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu Hause betreut und versorgt werden können. Und zusätzlich ist das Anstellungsmodell auch eine sozialversicherungsrechtliche Absicherung für die Person, die betreut. Und das ist dann so gut angelaufen und ist so gut angenommen worden. Also bis März 2022 war es ein Pilot und danach ist es jetzt in den Regelbetrieb übergegangen.
Das Angebot in aller Kürze.
Man braucht eine Pflegegeldstufe. In Österreich ist es so, dass es 7 Pflegegeldstufen gibt. Ab der Pflegegeldstufe 3 ist das Anstellungsmodell möglich. Bei der Pflegegeldstufe 3 kann man sich 20 Stunden anstellen lassen, bei der Pflegegeldstufe 4 für 30 Stunden, bei der Pflegegeldstufe 5, 6 und 7 für 40 Stunden. Das ist immer so ein fix vorgegebenes Modell und je nachdem, wie viele Stunden man arbeitet, bekommt man ein gewisses Gehalt. Die Person, die betreut wird, schließt einen Vertrag mit der Pflegeservice Burgenland GmbH ab, wo sie sich verpflichtet, dass sie einen Teil von ihrem Pflegegeld und von ihrem Einkommen an uns abgibt. Das kommt dann in den Sozialtopf und aus diesem Sozialtopf heraus, gemeinsam mit der Förderung vom Land Burgenland, wird dann die Person, die betreut, bezahlt, die ist dann sozialrechtlich abgesichert, die ist dann Unfall-, Kranken- und Pensionsversichert. Die hat Anspruch auf 5 Wochen Urlaub, das ist ein ganz normales Dienstverhältnis.
Das Gehalt liegt netto bei knapp 1.350 Euro für 20 Stunden wöchentlich und geht bis zu knapp 2.300 Euro für 40 Stunden. 80% der betreuenden Angehörigen sind Frauen, 20% Männer. Die größte Gruppe ist über 50 bis zum Pensionseintrittsalter. Was sind die Aufgaben der angestellten Betreuerinnen und Betreuer? Pflegende sind sie ja nicht, denn sie haben zumeist keine pflegerische Ausbildung.
Von denen wird erwartet, dass sie eben bei der Haushaltsführung assistieren oder dass sie einfach schauen, dass die Personen gut versorgt sind, dass die Grundbedürfnisse gesichert sind, dass die Selbstständigkeit gefördert wird, eventuell Unterstützung im Alltag, Unterstützung bei zum Beispiel Medikamenteneinnahme und es beinhaltet auch Prophylaxen, dass man aufpasst, dass die Personen nicht stürzen, dass die Assistenz bei der Mobilität bekommen, bei der Körperpflege, beim Kleiden, dass die ihren Alltag bewältigen können.
Innerhalb von einem Jahr muss ein Grundkurs mit 100 Stunden absolviert werden. Da geht es um Erste Hilfe, um täglich wiederkehrende Tätigkeiten wie Körperpflege, An- und Ausziehen, Ernährung, Ausscheidung, Mobilität und Unterstützung von Aktivitäten. Richtig clever finde ich in Zeiten des Fachkräftemangels in dem Bereich, dass die Menschen im Anschluss an die angestellte Betreuung in der Pflege bleiben können.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass wenn das Dienstverhältnis beendet ist, dass die auch noch eine Aufschulung machen können zur Heimhilfe. Dadurch sollen auch die Leute gewonnen werden, dass sie eben langfristig auch in dem System erhalten bleiben.
Die Rückmeldungen und Erfahrungen sind sehr positiv. Im Moment sind 395 Menschen im Anstellungsverhältnis. Tamara Hatschwasiri und ihre Kolleginnen und Kollegen sind übrigens die ganze Zeit an deren Seite.
Im Großen und Ganzen sind die meisten sehr zufrieden, dass sie das machen können. Allerdings darf man auch nicht außer Acht lassen, dass Pflege und Betreuung sehr herausfordernd sein kann. Und dann kann man sehr oft auch an seine Grenzen kommen. Da müssen wir halt wirklich dann aufpassen. Wir betreuen die Personen regelmäßig. Es ist auch so, dass wir eine Kooperation mit der Hauskrankenpflege haben. Die machen Unterstützungsbesuche. Je nach Pflegegeldstufe kommen die einmal oder zweimal im Monat. Wenn man eine sehr hohe Pflegegeldstufe hat, 6 und 7, kommen die auch einmal wöchentlich. Und das sind so die ersten Ansprechpersonen, die schauen sollen, wie geht's den Personen, hat sie alles, was sie braucht, geht es da gut oder ist die schon kurz vorm Burnout, ist die sehr stark überlastet, da sind wir dann immer in Absprache, da schauen wir dann, ob wir irgendwie entlasten können, ob es irgendwelche Zusatzangebote gibt oder man schaut, dass vielleicht andere Angehörige mit ins Boot geholt werden, dass man da ein bisschen zu einer Auszeit kommt.
Was mich an diesem Modell wirklich begeistert, ist, dass pflegende Angehörige in den Blick genommen werden und ihre so wertvolle Arbeit auch wertgeschätzt wird. Die Webseite der Sozialen Dienste Burgenland GmbH, die das alles nochmal sehr anschaulich erklärt, finden Sie natürlich in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich deutsche Politiker und Politikerinnen an dem Projekt ein Beispiel nehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Sendung ein paar Ideen gegeben haben, wie eine gute Pflege in Zukunft möglich sein könnte. Es kann nicht schaden, dass Sie die Ideen weitertragen, wenn sie Ihnen gefallen, auch zu Ihren örtlichen Abgeordneten. Wir haben es gehört, im Burgenland hat das geklappt. Einige weitere Informationen finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss noch eine Werbung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.
Meine Mutter beschuldigt mich ständig, dass ich ihr Geld genommen habe. Dabei bin ich die Einzige, die sich um sie kümmert. Meine Frau will immer nach Hause. Dabei leben wir doch schon seit 30 Jahren hier in diesem Haus. Mein Vater weigert sich, das Autofahren aufzugeben. Ich mache mir Sorgen, dass er mal einen schlimmen Unfall baut. Mit diesen und ähnlichen Fragen sind Angehörige nicht allein. Angehörige brauchen Wissen, um zu verstehen, warum Menschen mit Demenz so reagieren, wie sie reagieren. Durch die Krankheit verändert sich die Wahrnehmung und die Gedächtnisleistung nimmt ab. Daher sind Menschen mit Demenz oft verunsichert, weil sie die Welt um sie herum nicht verstehen. Um Angehörige von demenzerkrankten Menschen zu unterstützen, hat die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft die Schulungsreihe Hilfe beim Helfen entwickelt. In 8 Modulen wird die Krankheit erklärt, werden Informationen zu rechtlichen und finanziellen Fragestellungen erläutert und Tipps zum Umgang und zur Kommunikation gegeben. Dabei bleibt Raum, sich auszutauschen, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und zu erleben, ich bin nicht allein und es gibt Entlastung und Unterstützung. Viele regionale Alzheimer-Gesellschaften bieten Hilfe beim Helfen kostenlos für Angehörige an. Fragen Sie nach. Die Adressen der Alzheimer-Gesellschaften in Ihrer Nähe finden Sie auf www.deutsche-alzheimer.de/adressen oder rufen Sie beim bundesweiten Alzheimer-Telefon an. Arbeiten Sie in einer Institution und wollen die Schulungsreihe für Angehörige anbieten? Dann können Sie Hilfe beim Helfen als DVD oder als Download bestellen auf www.deutsche-alzheimer.de/publikation. Alle Themen sind vollständig ausgearbeitet und bereit, mit Referentinnen und Referenten vor Ort geplant und durchgeführt zu werden.